Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Ich wusste keine Antwort. Beunruhigt kehrte ich in mein Zimmer zurück, um weiterzuschreiben. Da fragte sie: Und? Willst du nicht wie die anderen Leute Dokumente und Habseligkeiten für die Flucht in deinen Koffer packen? Du unterscheidest dich doch nicht von all den anderen, die aus den Stadtvierteln fliehen, die bereits in Schutt und Asche gebombt wurden. Ich sah sie an und dachte über ihre Worte nach. Dann lächelte ich und erwiderte: Glaubst du wirklich, dass ich meine Wohnung verlasse? Dass ich meinen Tisch zurücklasse, an dem ich gearbeitet und meine Geschichten und Romane geschrieben habe? An dem ich die Cover von meine Werke entwarf und hunderte und aberhunderte Bücher las? Ich sagte zu ihr, ich werde meine Wohnung nicht verlassen. Was immer auch geschieht, ich werde nicht fortgehen. Sie lachte trotz eines Anflugs von Sorge, der sich auf ihrem Gesicht abzeichnete, und sagte, alles, was du erwähnt hast, ist ersetzbar, nur das Leben nicht. Von welchem Leben sprichst du? Fragte ich. Sprichst du über die Tage, die vorbeizogen? Sprichst du darüber? Oder über jenes Leben, das ich in all diesen Büchern gelassen habe, die ich las, und in den Freundschaften, die ich schloss, nicht nur mit den Autoren, sondern auch mit den Protagonisten, mit jenen Helden, mit denen ich viele Tage und manchmal sogar Monate lang lebte. Mit einigen habe ich gar mehr als ein Jahr lang meine Abende verbracht. Sag es mir, erwiderte ich. Wie soll ich mich von Najib Mahfouz verabschieden? Wie König Lear seinem Schicksal überlassen? Wie sollte ich nicht versuchen, Hamlet zu überreden, sein Zögern zu überwinden oder seine Philosophie aufzugeben, an die ich keinen einzigen Tag glaubte? Wie kann ich all die Gespräche mit Raskolnikow über die göttliche Strafe und die Strafe der menschlichen Gesetze vergessen? Und diese kleinen Statuen von Puschkin und Gogol, diese Fotografien von Tschechow und Hemingway, wer wird sie verteidigen? Und wer wird diese Schallplatten von Beethoven, Tschaikowski und Rachmaninow vor der Zerstörung retten? Sag es mir, rief ich. Wie kann ich meine Wohnung verlassen, aus meinem Zimmer fortgehen? Dann setzte ich, nachdem ich ein paar Mal geschluckt hatte, hinzu, warum? Um meinen Körper zu retten? Du solltest wissen, dass das, was ich in diesem Raum zurücklasse, nicht nur Bücher und Antiquitäten und Fotografien sind. Nein, ich lasse meine Seele zurück. Schließlich erklärte ich, kann ein Körper ohne Seele leben? Aus diesem Grund werde ich meine Wohnung nicht verlassen, weil ich meine Seele nicht in einen noch so großen Koffer stopfen kann. Meine Seele ist all das, was du in meinem Zimmer siehst. Tausende Bücher, hunderte Schallplatten, Zeichnungen, Gemälde und Fotografien. Ich sagte zu ihr, geh du, rette du dich. Aber ich bleibe hier in meiner Wohnung, solange meine Seele weiterlebt. Das ist der erste und programmatische Text dieses Schriftstellers, der nach wie vor in Aleppo lebt, der nach wie vor jeden Tag in die Stadt geht, der nach wie vor jeden Tag ein Café aufsucht, sein Kaffeehaus, dort seine Freunde trifft und über ein Leben schreibt, was wir uns nicht vorstellen können. Larissa Bender, wie hast du die Übersetzung erlebt? Also du hast ja Kontakt zum Autor. Weißt du, wie es ihm geht?
Der Autor lebt in West-Aleppo. Ich kannte ihn vorher nicht persönlich. Er ist ein in Syrien sehr bekannter Kurzgeschichtenautor. Er hat mehrere Kurzgeschichtenbände, ich glaube 7 oder 8 Kurzgeschichtenbände veröffentlicht und 3 Romane. Er hat gesagt, wie er in dieser ersten Geschichte schreibt, dass er Aleppo nicht verlassen wird. Obwohl die ganze Familie, fast die ganze Familie im Ausland mittlerweile lebt. Ich habe mit ihm Kontakt gehabt, wenn ich Fragen hatte zur Übersetzung, obwohl es ja auch eine französische Übersetzung gab, aber da waren manche Stellen trotzdem nicht so ganz klar. Und es gab so Zeiten, das war nämlich im letzten Dezember, als der Ostteil Aleppos, der von der Opposition erobert worden war, vom Regime zurückerobert worden war und wo es zu heftigen Kämpfen kam, da hatte ich ein paar Fragen, das war so die letzte Phase der Übersetzung und ich wusste immer nicht, kann ich ihn jetzt anschreiben, kann ich ihn mit so etwas belästigen in einer Situation, wie gesagt, er wohnt zwar im Westen, aber es ist die Situation für ihn trotzdem auch sehr gefährlich, weil auch im Westen, auch da, wo das Regime die Kontrolle hat, es Milizen gibt, es Warlords gibt, die sich selbstständig gemacht haben. Es gibt eine Kriegswirtschaft, also das Leben ist auch dort, wo das Regime herrscht, ziemlich gefährlich. Und das war immer so ein bisschen die Frage, schreibe ich ihm jetzt oder verlasse ich mich aufs, auf Französische oder frage ich nochmal andere Leute, weil es ist ein etwas komisches Gefühl.
Ja, ich könnte kurz noch erzählen, wie es zu dem Buch gekommen ist, auch wie es zu unserer Zusammenarbeit gekommen ist. Es gibt eine Initiative in Ost-Berlin ausgehend, die heißt Wir machen das. Das ist eine Autorin, die Annika Reich heißt, die das ins Leben gerufen hat. Und die wollten Veranstaltungen machen in Buchhandlungen, wo man Flüchtlinge in Buchhandlungen einlädt und die über ihre Kultur sprechen sollten, sodass man auch erfährt, dass wir ja auch bereichert werden durch eine Kultur, die vorher hier nicht war. Und die dann ins Gespräch kommen sollten mit Buchhandlungskunden. Und ich bin gefragt worden, ob ich diese Veranstaltung im Köln-Bonner Raum organisieren würde. Habe das dann gemacht, zunächst mal im Buchladen Neusser Straße bei Dorothee Jung. Da war dann auch Herr Alavi vom Alavi Verlag dabei, den ich eingeladen hatte. Da war Larissa Bender dabei. Und da war auch ein syrischer Filmemacher dabei, der Niazi Baki heißt. Und der an einem Film arbeitet und gearbeitet hat über diesen Pater Paolo, über den Navid Karmani oft geschrieben hat. Ein Priester, der in Syrien in einem Kloster gearbeitet hat und versucht hat, eine Brücke zwischen den einzelnen Religionen zu schaffen, der aber dann vom IS entführt worden ist und man weiß heute nicht, ob er lebt oder nicht. Und Niazi Baki hat als einziger wirklich umfangreiches Material über ihn gedreht, also ich glaube 8 Stunden Material. Und darüber haben wir gesprochen. Und dieser Niazi Baki wiederum ist mit einer Dinan Hesso verheiratet. Und da schließt sich der Kreis, denn diese Dinan Hesso ist die Tochter von Niroz Malek. Niroz Malek heißt in Wirklichkeit auch Hesso. Malek ist ein Künstlername. Malek heißt König, oder? Mhm. Und sie hatte das Buch ihres Vaters dabei auf Französisch. Und ich habe dann ein Foto vom Cover gemacht und habe mir das Buch dann besorgt aus Frankreich und habe es gelesen, war gleich sehr begeistert. Und das Lustige war, dass wir eben dann auch dort nebeneinander saßen und ich zu Larissa Bender sagte, und du hast doch jetzt bestimmt wahnsinnig viel zu tun, weil alle Verlage syrische Literatur übersetzt haben wollen. Ich sagte, nein, ich habe nichts zu tun oder wenig, sagen wir mal so, sie unterrichtet natürlich auch noch Arabisch an der Uni und hat auch ein sehr wunderbares Buch über Syrien rausgegeben, was ich auch sehr empfehlen kann. Also sie ist wirklich die Expertin und so kam es dann zu der Zusammenarbeit und dann ist ein Jahr ins Land gegangen und schon haben wir ein Buch vorliegen, aus dem du jetzt gerne nochmal einen Text liest.
Ich lese gerne ein, zwei Texte daraus. Stefan Weitel hat diese Texte Miniaturen genannt, das finde ich sehr, sehr passend. Es sind kurze Texte, es sind kurze Eindrücke. Wie ist es, in einem Land zu leben, in dem Krieg herrscht? Es geht überhaupt nicht darum, ob Opposition oder Regime, sondern es geht darum, was ist mit der Zivilbevölkerung? Wie ist dieses Leben, das ganz, ganz, ganz wenig Hoffnung nur lässt? Niroz Malek hat für 2 Lesungen, die wir jetzt gemacht haben, jeweils ein Grußwort geschrieben. Und in dem Grußwort für gestern Abend, wo wir in Saarbrücken gewesen sind, hat er geschrieben, in diesen Texten gibt es sehr viel Trauer, sehr viel Kummer. Es gibt aber auch ein bisschen Freude, ein bisschen Spaß und ein ganz, ganz klein wenig Hoffnung. Aber dieser Hoffnungsschimmer ist wirklich relativ klein. Aber es sind Texte, die sehr surreal sind und es verschmilzt immer die Grenze zwischen Realität und Fantasie. Und das macht sie eigentlich so reich, weil man dann immer selber, also die eigene Fantasie angeregt wird. Zelt. Ich wunderte mich über meinen schwarzen Anzug im Kleiderschrank. Diesen Anzug hatte ich am Todestag meiner Mutter vor mehr als 20 Jahren mit einem weißen Hemd und einer schwarzen Krawatte getragen. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich ihn danach zusammen mit einigen Hemden und 3 Paar Winterschuhen an eine Wohltätigkeitsorganisation gegeben habe. Getrieben von dem starken Bedürfnis, ihn wieder anzuziehen, nahm ich den Anzug, ein weißes Hemd und eine schwarze Krawatte aus dem Schrank, zog Hemd und Hose an, band die Krawatte auf italienische Art, schlüpfte schließlich mit einer theatralischen Bewegung in das Jackett und schloss die Knöpfe. In aller Ruhe stieg ich die Treppe des Gebäudes hinunter, in dem ich wohne. Ich spürte, dass ich einem neuen Leben entgegenging. Denn am Beginn des Hausflurs, der auf die Straße führt, vernahm ich eine traurige, raue Stimme, die dazu aufforderte, das Gebet für den Getöteten zu sprechen. Wer mochte der Getötete wohl sein? Fragte ich mich. Ich gelangte zum Hauseingang. Vor mir lag die Straße und rechts stand auf dem Bürgersteig ein Trauerzelt. Das Totengebet murmelnd ging ich darauf zu. Am Zelteingang grüßte ich die dort sitzenden Trauergäste, doch sie reagierten nicht. Ja, sie schienen mein Eintreten gar nicht zu bemerken. Sie unterhielten sich weiter mit gedämpften Stimmen, und als ich mich setzte, forderte Sheikh Mukri erneut dazu auf, die Eröffnungssure des Korans für die Seele des Verstorbenen zu sprechen. Als er meinen Namen nannte, wunderte ich mich nicht. Juli. Ich sah, wie er sich zusammenriss und einen jungen Mann mit seinem Blick verfolgte, der nackt und trotz der Julihitze vor Kälte zitternd am Kaffeehausfenster vorbeiging und dann eintrat. »Das ist der Sohn meiner Schwester«, hörte ich meinen Freund mit gebrochener Stimme sagen. Er wurde vor einer Woche getötet. Und bis jetzt konnten wir mit seiner Leiche den Checkpoint nicht passieren, um ihn neben seinen Eltern im Familiengrab zu bestatten. Der junge Mann kam auf uns zu. Obwohl wir ihn einluden, einen Kaffee mit uns zu trinken, setzte er sich nicht. Er schlotterte und sagte in flehendem Ton, »Ich halte es im Kühlschrank des Krankenhauses nicht mehr aus. Es ist so kalt dort, ich sterbe vor Kälte, Onkel.« Er wollte weitersprechen, doch er hatte einen Kloß im Hals. Da drehte er sich um und eilte zum Krankenhaus zurück. Ich sah meinen Freund an. Er war starr wie eine Statue. Nur auf seinen Wangen hingen zwei blasse Tränen.
Ja, es sind tatsächlich Miniaturen, das sind alles sehr kurze Texte, die übrigens Miros Malek ursprünglich auf Facebook veröffentlicht hat. Er schreibt auch heute noch fast jeden Tag einen sehr kurzen Text auf Facebook. Mittlerweile sind es fast immer nur vier bis sechs Zeilen. Man kann sich das übersetzen lassen, denn der Google Translator taugt zwar nicht viel, aber ein bisschen. Und wenn man es sich ins Englische oder Französische übertragen lässt, die Übersetzungen sind wesentlich besser als die Übersetzungen ins Deutsche, dann bekommt man schon mit, was er sagen will. Er ist nach wie vor in Aleppo und seine Facebook-Seite ist nicht offen. Also wenn Sie mit ihm diesen Kontakt haben wollen, müssen Sie ihm eine Freundschaftsanfrage schicken. Sie finden ihn dann, wenn Sie in der Suchmaske von Facebook Miros Malek in einem Wort eingeben, denn sein Name ist arabisch geschrieben. Das kriegen Sie nicht hin, aber wenn Sie Miros Malek in einem Wort eingeben, dann kommt er und Sie sehen dann auch gleich das Cover der schwedischen Ausgabe seines Buches, was er als Profilfoto verwendet. Ja, diese Geschichten haben alle so eine gewisse Wolte am Ende. Sie schlagen sehr oft ins Irreale über. Aber das ist genau auch das, was dieses Buch so besonders macht. Nämlich, dass wir einen wirklich bedeutenden Autor, und das ist, also da gibt es überhaupt kein Vertun, das ist wirklich ein großartiger Schriftsteller, haben, der mit einer Situation umgeht, in der ihm die Literatur zur Hilfe kommt. Man sieht hier Literatur auch als Überlebensmittel, wenn man so will. Er kann einfach, weil er in der Lage ist, durch seine literarischen Fähigkeiten jede Situation zu transzendieren, kann er sich immer auch woanders hin projizieren. Er kommt dort raus aus dieser Wirklichkeit. Und er lebt auch in vielen anderen Welten. Also neulich, als Barcelona im Pokal gegen Paris Saint-Germain doch noch gewonnen hat, hat er dann auch ein sehr nettes, also sehr erfreutes Posting auf Facebook gemacht, dass er froh ist, dass Barcelona gewonnen hat. Also man darf nicht vergessen, es gibt überall in allem gibt es auch eine Normalität und diese Normalität lebt er und erzählt uns davon, dass es eine Normalität gibt in einer Welt, die wir uns nicht vorstellen können. Und die Situation in Aleppo wird ja, glaube ich, nicht besser, oder siehst du da?
Also die Tochter hat gesagt, im Moment wird eben nicht richtig bombardiert, aber es ist trotzdem ein Kriegszustand, mehr oder weniger eine Kriegswirtschaft. Die Russen patrouillieren jetzt da. Ich habe heute in einem anderen Text gelesen, dass die Russen zum Teil sogar etwas humaner mit den Oppositionellen umgegangen sind als die als die syrischen Soldaten das gemacht hätten. Die Situation ist etwas besser geworden für die Menschen, die dort leben, aber nicht, was die Perspektive angeht. Denn die Perspektive heißt weiterhin Krieg und die Perspektive heißt weiterhin, dieses Regime wird existieren, wird wahrscheinlich versuchen, so viel Terrain wie möglich wieder zurückzuerobern. Und das ist für sehr viele Syrer keine gute Aussicht. Die Stadt der Aleppo, genauso wie die anderen Städte, in denen das Regime das Sagen hat, ist von Checkpoints durchsetzt. Überall sind Checkpoints. Man muss manchmal Stunden an einem Checkpoint stehen. Man weiß nicht, was an so einem Checkpoint passiert. Man weiß nicht, ob man vielleicht bestohlen wird, weil, wie gesagt, eine Kriegswirtschaft heißt immer, dass es Profiteure gibt in einem Krieg. Dass diese Banden, die sich da gebildet haben, versuchen, die Leute auszurauben. Sie versuchen, die Wohnungen zu besetzen. Also es ist alles keine Situation, wo man sagen kann, es geht Richtung Normalität. Ich würde gerne aber noch einen Text zum Checkpoint lesen.
Unbedingt.
Checkpoint. Seine Tagesration an Brot, Gemüse und etwas Obst auf dem Arm, sah er auf dem Nachhauseweg unzählige Todesanzeigen an den Haustüren kleben. So viele Menschen waren in letzter Zeit gestorben. Möge Gott uns beschützen, sagte er zu sich selbst. Er ging die letzten Schritte weiter bis zu dem Haus, in dem er wohnte. Auch an seiner Tür hing eine Todesanzeige, die schon älteren Datums zu sein schien. Er blieb stehen, um sie zu lesen, und als er fertig war, stellte er verwundert fest, dass er bereits seit etwa einem Monat tot war. Traurig drehte er sich um und kehrte zum Friedhof zurück. Er wollte noch vor Sonnenuntergang dort ankommen, denn danach wäre der Checkpoint geschlossen. Dann müsste er die ganze Nacht wach bleiben und könnte erst am nächsten Morgen zu seinem Grab zurückkehren, um zu schlafen.
Willst du doch Schnee lesen, oder?
Soll ich Schnee lesen?
Dann das schon.
Ja, ich habe auch Schnee.
Hast du Schnee vorbereitet?
Doch.
Ja, dann mach Schnee.
Ja, es gibt eine längere Geschichte, eine persönliche. Diese Geschichten sind alle bis zu einem gewissen Grad, es sind literarische Geschichten, es ist Fantasie, aber sie haben auch etwas Persönliches. Wie weit der Autor wirklich etwas von sich preisgibt, weiß man natürlich, wenn man das jetzt liest, nicht. Das war mir beim Übersetzen auch nicht hundertprozentig klar, aber in dem Gespräch mit der Tochter weiß man dann, erfährt man dann, dass einige Ereignisse, die er beschreibt, er durchaus auch selbst erlebt hat. Und Schnee ist eine Geschichte, das ist wirklich eine Familiengeschichte. Schnee. Der Anblick des Schnees, der durch das Fenster des kleinen Zimmers glitzerte, verführte dazu, hinauszugehen und mit ihm zu spielen. Doch er hatte die ganze Nacht über den Anruf des Mannes nachgedacht. Ob er der so und so sei, er hatte ja gesagt. Dann hatte der Mann in mehr oder weniger neutralem Ton hinzugesetzt: Kommen Sie morgen her, es geht um Ihre Frau, die bei uns einsitzt, und ruhig aufgelegt. Vor dem Spiegel dachte er während des Rasierens darüber nach, dass alle Auskünfte, die er bisher erhalten hatte, darauf hinwiesen, dass die Freilassung seiner Frau nur noch eine Frage der Zeit sei. Was also hatte diese Vorladung zu bedeuten? Er wandte sich hilfesuchend an seine Tochter, doch die schaute ihn nur an und sagte nichts. Tief in ihren Augen nahm er jedoch eine vage Angst wahr, denn genau so war es bei der Verhaftung ihrer Mutter gewesen. Man hatte zu ihr gesagt, ihr Gehalt wurde einbehalten. Kontaktieren Sie die Sicherheitsabteilung Ihrer Behörde. Sie war hingegangen und seit 3 Wochen nicht zurückgekehrt. Er versuchte, der Tochter die Sache zu erleichtern. Wenn Sie mich auch verhaften wollten, wären Sie hergekommen und hätten mich mitgenommen. Oder Sie hätten mich von meiner Arbeitsstelle abgeholt. Er lachte. Aber ich glaube es nicht. Es war kurz vor 9 Uhr. Es blieb nur noch eine halbe Stunde, dann müsste er zu seiner Verabredung mit dem Mann aufbrechen. Beim Frühstück gab er seiner Tochter Anweisungen, wie sie sich verhalten sollte, und besprach mit ihr einige Vorsichtsmaßnahmen. Dann ging er ins Badezimmer, um sich die Zähne zu putzen. Seine Tochter lief durch die Wohnung, als suchte sie etwas. Ihre Bewegungen drückten Sorge und Unruhe aus und auch einen gewissen Protest, so als wollte sie sagen, gestern meine Mutter und heute auch noch mein Vater. Er kam lächelnd aus dem Bad. Wenn ich heute verhaftet werde, bist du die Tochter zweier Helden, versuchte er sie aufzumuntern. Aber sie warf ihm nur einen Blick zu, der ihm eine Entschuldigung abnötigte. Es tut mir leid, das war ein Fehler. Dann kleidete er sich fertig an und war bereit zu gehen. Doch vorher sagte er, komm her, mein Liebes, setz dich hin und hör mir zu. Sie setzten sich. Zuerst wusste er nicht, wie er das Gespräch beginnen sollte, doch er musste etwas sagen. Also sagte er, ich möchte dir wegen der Sache mit meiner Vorladung keinen Schrecken einjagen. Aber ich möchte sie auch nicht auf die leichte Schulter nehmen. Vielleicht werde ich verhaftet, auch wenn ich das nicht für wahrscheinlich halte. Aber sollte das passieren, dann darfst du nicht allein zu Hause bleiben. Und du darfst hier nur schlafen, wenn einer deiner Onkel da ist. Und wenn das nicht geht, dann schlafe bei ihnen. Vergiss nicht, die Tür gut abzuschließen, wenn du das Haus verlässt. Und sollte ich nicht zurückkommen, fuhr er fort, nimm die Tasche mit den Besitzurkunden und den Zeugnissen und den anderen Familiendokumenten und deponiere sie bei einem unserer Verwandten. Es gibt ein paar Ersparnisse, gib sie deinem Onkel. Und sollte ich in den nächsten 2 Tagen nicht zurück sein, so habe ich ein Posting bezüglich meiner Verhaftung und der deiner Mutter vorbereitet. Schicke es an einen der Freunde, damit er die Nachricht verbreitet. Und dann, er glaubte zu ersticken und hielt inne. Nach einigen Augenblicken fuhr er fort, ich werde dir mein Mobiltelefon hier lassen. Ich werde es nicht mitnehmen, genauso die Wohnungsschlüssel. Schließe dann meinen Facebook-Account. Die Zeiger der Uhr gingen auf 9:30 zu. Es war Zeit für ihn zu gehen. Aber er versuchte, sich daran zu erinnern, ob da noch etwas war, was er seiner Tochter sagen sollte. Ich glaube, das war alles. Er stand auf. Er wollte seine Tochter küssen, tat es aber nicht, um ihr nicht das Gefühl zu geben, es sei ein Abschiedskuss. Möchtest du noch etwas? Fragte er. Sie schluckte ihre Tränen hinunter und schüttelte den Kopf. Er blieb unschlüssig stehen. Dann ging er zur Tür und kaum hatte er sie hinter sich geschlossen, brach er in heftiges Schluchzen aus, das er die ganze Zeit unterdrückt hatte und das ihm nun die Brust zerreißen wollte. Er weinte. Nicht über sich, sondern über seine Tochter, die er allein in diesem wahnsinnigen Land zurückließ. Im Hausflur unten blieb er stehen, wischte sich die Tränen ab, holte tief Luft, schüttelte die Schwäche ab und gewann seine männliche Stärke wieder. Dann tat er die ersten Schritte hinaus. Alles war von Schnee bedeckt. Die Zweige der Bäume, die Dächer der Autos und der Häuser, der kleine Garten zu seiner Linken. Und während er sich von seinem Wohnhaus entfernte, schritt er kräftiger, entschlossener aus auf dem schneebedeckten Boden.
Das war Schnee. Das Buch gibt es dort vorne an dem üblichen Platz, wenn Sie eins haben möchten. Und bevor wir uns jetzt verabschieden und uns bei Ihnen bedanken, lese ich noch die allerletzte ganz kleine Geschichte, die auch an seine Tochter ist. Also die Adressatin dieser ganzen Geschichten ist meistens die Tochter, die jetzt eben in Köln lebt. Ich weiß, dass meine Briefe dich nicht erreichen. Dennoch schreibe ich dir jeden Abend, um dir zu sagen, wie sehr du mir fehlst. Am nächsten Morgen lege ich den Brief wie ein wertvolles Pfand in die Hände des Briefträgers. Der nimmt ihn behutsam entgegen und seufzt, bete für mich, dass der Scharfschütze, der die ganze Nacht seine Opfer gezählt hat, schläft, wenn ich am Checkpoint ankomme. Dann lächelt er und wiederholt, bete für mich. Ich sehe, wie er auf der Straße mit dem Fahrrad davonfährt. Er fährt immer weiter, bis er im Himmel verschwindet. Vielen Dank. Und bleiben Sie alle hier, denn es geht mit Syrien weiter. Wir stellen jetzt den Band aus dem Sezessionsverlag vor, an dem sehr viele syrische Autoren, die inzwischen hier sind, mitgeschrieben haben. Und Larissa Bender hat zum Teil auch mit übersetzt. Eins.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.